Das war überhaupt meine Lieblingssituation, als ich bei Revolverheld dann meinten sie, ey, du komm doch jetzt mal mit auf ein Echo. So, ey, willst du mitmachen? Ja, ich komme mit auf ein Echo. Und dann laufen wir quer durchs Palais da, diese riesen Aftershow-Party, und plötzlich brüllt aus einer Ecke so, ey, Chris! Und dann kommt halt so der halbe Abu Chaka-Clan und umarmt mich und meint so, ey, was geht? Und als sie so weg sind, haben mich Revolverheld nur angeguckt und meinen so, was war das denn jetzt zur Hölle? Und da war ich so, ja, Jungs, überlegt euch mal gut, wie ihr mit mir umgeht, Freunde. Die Nummern habe ich alle.
Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Unser heutiger Gast ist Chris Rodriguez. Er ist Bassist, unter anderem bei Revolverheld. Und er ist Hip-Hop-Fan. Und er hat mit Hip-Hop schon gearbeitet. Was er auf Tour mit Bushido erlebt hat und welchen Einfluss das vielleicht sogar auf seine Karriere bei Revolverheld hatte und welcher Künstler ihm heute immer wieder den Glauben an Hip-Hop zurückgibt, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Was ist Rap für dich? Mit Chris Rodriguez. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Baxman. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Chris, danke für deine Zeit.
Gerne. Schön, dass ich hier sein kann.
Was ist Rap für dich?
Rap ist für mich eine Musik, die sich durch mein Leben, seitdem ich mich mit Musik hören beschäftige, eigentlich immer da war, aber sozusagen nie mein Hauptaugenmerk hatte. Ergibt das Sinn? Ja.
Ja, weil ehrlicherweise muss man sagen, du sitzt ja als unter anderem Bassist von Revolverheld und die haben ja so viel mit Hip-Hop zu tun, wie ich mit Revolverheld Musik.
Genau.
und trotzdem scheinst du ja eine gewisse Liebe dafür zu haben. Wo ist die hergekommen? Also nee, machen wir mal eine andere Frage vorweg. Ich gehe normalerweise ja dann immer in die Vergangenheit, in die Early Days, aber erst
ja.
Wie viel Hip-Hop läuft denn so im Tourbus bei Revolverheld? Hast du da irgendeine Chance?
Ja, doch, kommt drauf an. Unser Gitarrist Chris ist, würde ich sagen, der größte Hip-Hop-Fan der Band.
Aha.
Und wenn wir beide im Nightliner noch sitzen, dann läuft definitiv Hip-Hop. Und zwar alles Mögliche. Von, guck mal hier, die geilen alten Sachen, bis dass Chris mir dann, weil meine große Schwäche ist, dass ich inzwischen im Alter bin, wo ich mich schwer tue mit neuer Musik. Ja, also ich höre immer wieder den alten Kram. Und Chris Hünicke, muss man ihm auf die Fahne schreiben, der ist immer am Start, der weiß, was gerade inne ist, der weiß, was cool ist. Und so kriege ich dann immer meine Dosis neuen Kram noch um die Ohren gehauen. Was ich aber gut finde, was ich sehr schätze.
Ja, auf jeden Fall interessant. Und erklärt vielleicht das eine oder andere, was ich aus dem Innenleben von eurer Band auch über die Jahre erfahren und gelernt und auch ein bisschen geschätzt gelernt habe.
Aber wir sind aber Hip-Hop-affin, das muss ich der Band schon einmal sagen. Wir hatten sogar mal, das haben wir sogar eine Zeit lang live gespielt, ein Fanta 4-Cover, Was geht, glaube ich, war das. Das war für so ein Tribute-Album, hatten die vor meiner Zeit bei der Band gemacht und das haben wir dann lange live performt, ehrlich gesagt. Fanta 4 hat ja auch bei uns gefeatured und so. Ja.
Aber Fanta 4, die Älteren unter euch werden sich erinnern.
Ja.
Mal gucken, wir fangen mal an, da wo du herkommst und musiktechnisch deine Sozialisation mit Hip-Hop hattest. Wo war es? Was war der erste Song? The First Contact?
Ich habe vor diesem Podcast natürlich, als ich eine andere Folge mir angehört habe, die mit Imke, habe ich versucht, so ein bisschen zurückzugehen in der Zeit. Und ich kann mich absurderweise noch, ich glaube, es war eine meiner allerersten Kassetten, MC, diese Dinger, die man mit dem Bleistift wieder aufrollt. Und ich weiß nicht, was es war, aber es war so eine Breakdance-Crew. Ich weiß noch, dass es so ein rosa-pinkes Cover war, was so aussehen sollte wie eine Mauer und davor halt die Dudes. Und das habe ich tatsächlich, das war so eine der ersten Kassetten, die ich einfach, weil sie da war, reingemacht habe und cool fand. Ich weiß bis heute nicht, wo die ist oder wer das war. Das war aber auf jeden Fall witzigerweise, bevor ich mit, sagen wir mal, Rock'n'Roll und dann Popmusik und allem in Kontakt gekommen bin, war das meine allererste Kassette. Aber meine erste richtig bildliche Erinnerung ist, dass ich zu einem Geburtstag, den ich noch zu Hause bei meiner Mutter gefeiert habe, Naughty by Nature, das komplette Album, mir gewünscht habe und auch geschenkt bekommen habe von jemandem. Und das finde ich bis heute richtig, richtig geil.
Ja, Naughty by Nature, auch hart unterschätzt, finde ich, von der Art und Weise. Ich finde sehr, sehr starke Sachen. Jeder kennt Hip Hop Hooray. Ho,
genau,
hey,
so kam
ho.
Das natürlich auch.
Ja, genau. Das ist im Zweifel auch der Hit. Aber warst du alleine auf weiter Flur mit dem Kram oder gab es Leute um dich rum, die dafür gesorgt haben, dass ihr die Hip-Hop-Crew wart? Ich versuche irgendwie herauszufinden, wie wir dich
Ja, ich meine, also es haben viele aus meiner Schulzeit, es war glaube ich so nach der 5. Klasse, haben auf jeden Fall Hip-Hop gehört. Ich weiß, dass es jetzt nicht eine der ersten Geburtstagspartys in so einem richtig klassisch, in so einem Keller mit so, weißt du, so Holz, so Partykellermäßig und so. Da weiß ich auch, da lief tatsächlich die Fantastischen Vier, die da war da gerade der allerneueste Scheiß und dann auch dieses lustige Video noch dazu, was irgendjemand auf einer VHS-Kassette mitgebracht hat. Und dazu haben wir dann halt die ganze Zeit abgefeiert. Das heißt, ich würde mal sagen, ich war jetzt nicht so irgendwie so Gang, also in Anführungsstrichen, ne, so gangmäßig unterwegs, so dass wir irgendwie rumgezogen sind und so Hip-Hop irgendwas davon gelebt hätten oder so. Aber es haben schon viele Leute um mich rum das gehört. Und ich weiß, dass es bei mir da in der Klasse eine wahnsinnig krasse Wu-Tang-Phase gab. So, aber das hat mich damals noch nicht so gekriegt, später dann witzigerweise, als ich dann wirklich Musik gemacht habe und dann nochmal in viele Sachen reingehört habe, die Samples, Bassline, alles und sowas, und dann lernt man das, habe ich das nochmal auf handwerklicher Ebene sehr zu schätzen gelernt. Da war ich aber damals noch nicht so am Start, wobei man auch sagen muss, das war schon sehr krass damals auch ein Modeding. Also ich weiß noch, es gab eine sehr witzige Situation, da hat ein Kollege aus meiner Schule, das waren auch sehr viele so, ich hoffe, ich drehe jetzt nicht mehr auf die Füße, so ein bisschen Rich Kid-mäßig teilweise. Und einer von den ganz krassen da kam immer mit einem Wu-Tang-Pullover an, hat voll einen auf Hip-Hop gemacht und irgendwann kam er dann auf den Geburtstag von einer Freundin. Da lief Wu-Tang, er kommt rein und fragt, was sind das für eine Scheiße? So, und dann war halt klar, okay, Freundchen, du hast den Pullover nicht an, weil du die Musik geil findest, sondern weil alle den tragen. Und da war ich so ein bisschen raus, sowas habe ich dann nicht mitgemacht. Aber es kam, das ist das, was ich meine, hier und da kamen immer wieder so Songs vorbei, die ich dann so geil fand, dass ich auch sofort losgezogen bin und mir irgendwie eine physische Single gekauft habe. So Lunis, I Got Five on It, Bone Thugs and Harmony, Crossroads, weiß ich noch, hatte ich als physische Single, wenn man das noch als Hip-Hop bezeichnet.
Ja, klar.
So, genau, also es war, bam, 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 genau, und man, glaube ich, merkt auch direkt, wenn man so diese Sachen zusammennimmt, das war immer ein bisschen mehr als nur Beat und Rap, da ging es schon auch so um Melodien, geile Samples, geile Basslines, obwohl ich dann im Zweifelsfall noch nicht mal wirklich wusste, dass ich Bassist werden würde.
Wo bist du aufgewachsen?
Berlin, Wilmersdorf, Westen.
Und in den 90ern, wir reden hier von den 90ern gerade, ne?
Korrekt, genau, ja, Mitte 90er genau. Ungefähr.
Das heißt, da ist ja dann auch Berlin als Stadt selber auch noch gar nicht so Deutschrap assoziiert gewesen, wie es dann irgendwann in den Nullern und 2010ern, 20ern dann irgendwann komplett übernommen hat.
Genau.
Aber schon, glaube ich, eine Stadt, die so multikulturell war, dass man so ein bisschen die Mehrbasis von Hip-Hop als Kultur hätte wahrnehmen können. Ne? War das bei dir auch so? Also hast du schon kapiert, dass das mehr ist als nur Mucke, sondern dass da irgendwie eine Identifikation, Codes, irgendwas mit drinstecken?
Ja, auf jeden Fall. Also einer, ein sehr enger Freund unserer Familie war zum Beispiel auch Person of Color, sowas wie, nannte sich lange mein Bruder sozusagen. Also wir haben immer behauptet, wir wären Brüder. Er war ein bisschen älter als ich und der war bei der Military Police und der hat das natürlich auch viel gehört. So, also der war so richtig Ami, der kam aus Amerika. Und der hat das auch immer wieder mitgebracht und die Art, wie so jemand dir das präsentiert, ist schon was anderes als, hier hör mal ein geiler Song. So. Der war, ich weiß auch noch, der hat an meinem Geburtstag mir versucht zu erklären, wofür, ob ich denn wüsste, wofür OPP bei Naughty by Nature zum Beispiel spielt. Und wenn ich es mir richtig gemerkt habe, war es zum Beispiel Own Personal Pussy, kann das sein? Und ich stand halt so da mit meinen, keine Ahnung, wie alt war ich da, 15, 14, 15, war so, ja cool, okay. Was soll ich mit der Info denn jetzt anfangen, um Gottes Willen?
Ey, man muss aber sich ja mal vor Augen führen, dass das jeder mitgegrölt hat, ne?
Ja, natürlich, eben, das war ja sein Punkt. Also er war sozusagen, glaube ich, auch ein bisschen besorgt, ob ich denn wenigstens weiß, was ich da von den Leuten will, wenn ich denen das um die Ohren pfeffer. Ja. Aber dementsprechend natürlich merkst du sofort, der war inhaltlich ganz anders drin, als jetzt meine Schulkameraden, die irgendwie den Kram auf irgendeiner CD einfach mitgebracht haben.
Warum bist du nicht Rapper geworden?
Warum ich nicht Rapper geworden bin?
Ja. Das ist doch ehrlicherweise der erste Effekt, ja, den man hat. Wenn man das hört, man findet es geil, du merkst, es ist mehr. So, dann bin ich drin. So.
Ist eine gute Frage. Vielleicht, weil ich von Anfang an wusste, dass ich gerne nicht voll im Mittelpunkt stehen möchte. Macht das Sinn? Ehrlich zu sein, ist, glaube ich, die Antwort, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Das war trotzdem noch so abstrakt, Und ich glaube auch damals für mich überhaupt keine Idee, ach guck, das kann man zum Beruf machen. Es ist ja selbst, dass man Musiker werden kann, obwohl mein Vater das selber war irgendwie abstrakt. Und ja, okay. Ich glaube, dann kommt so was Neues um die Ecke. Dann denke ich mir als erstes, das mache ich auch. Und ich meine, das war ja damals schon geil. Und ich weiß ja dann, wie ich rappe und mein Englisch, also auf Englisch braucht man es eh nicht versuchen. Deutsch war noch nicht so relevant. Das kam ja dann so langsam irgendwie mit Fanta 4. Wobei Fanta 4 hätte man vielleicht auch denken können, ey, das kann ich auch. Aber da muss man halt die lustigen Texte schreiben können.
Ja, was an viele kleine Faktoren, die natürlich dazu führen. Und ich glaube gerade da, und das ist das, wenn du dir heute, oder wenn ich heute mit Legenden von damals rede, dann liegt es immer daran, dass nicht einer alleine irgendwo in einem Dorf saß und gerappt hat, sondern dass sie alle in der gleichen Klasse waren, sich 10 Leute getroffen haben und auf einmal ist eine Energie entstanden und daraus entstehen dann die Beginner.
Klar. Punkt.
Rein zufällig, weil noch und plus 8 Leute drumherum. Ja. Dieser Antrieb hat so ein bisschen gefehlt vielleicht bei dir drumherum. War es irgendwann unangenehm? Oder, also du bist dem ja bis heute ein bisschen treu, bist ja quasi nicht dem verfallen. War es irgendwann unangenehm? Rechtfertigungssituation, Rap gegenüber, zu Hause oder im Freundeskreis?
Nein, nie. Überhaupt nicht. Also meine Mutter war eh sehr Multikulti unterwegs. Die fand das eher cool. So würde ich sagen, also eben, weil wir auch ja die Verbindungen hatten und so. Und mein Vater ja sowieso nicht. Also ich meine, der alte Hip-Hop, da sind überall Samples drin, wo mein Vater völlig am Rad dreht, wenn er die hört und sich freut und sagt, hier geil, der alte Song und so. Also nee, meine Eltern waren eh jetzt nicht klassisch. Meine Mutter war beim Film und mein Vater ist Musiker. So, das sind auch keine guten Vorbilder für irgendwie, keine Ahnung, geregeltes Einkommen oder strukturiertes Leben oder so. Die fanden das total cool. Also sie waren total offen dafür. Meine Mutter hat auch R&B und alles gehört. Also ich habe wahrscheinlich im Zweifelsfall selbst darüber ein paar Sachen im CD-Schrank dann gefunden.
Ich finde diese Zeit deshalb so schön, weil man so viel finden musste und suchen musste. Und du hast ja eben schon selber davon gesprochen, dass du, glaube ich, noch einen anderen Blick drauf hattest. Also ein bisschen mehr den musikalischen.
Mhm.
Welchen Einfluss hatte denn deine Liebe zu Rap-Musik eigentlich daran, dann doch Musiker zu werden, auch wenn du am Ende gar keine Rap-Musik gemacht hast?
Ziemlich großen, weil ich meine, es gibt kaum eine Musik, wo man so früh den Bass zum Beispiel, also als ich dann vor allem den Bass in der Hand hatte plötzlich, ne, da war so, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann fängst du halt an, irgendwelche Rocksachen, so Achtel, so bum, 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 die ganze Zeit zu spielen und dann kommt dir halt irgendein geiler Hip-Hop-Song, läuft über den Weg mit einer geilen Bassline. Und denkst so, krass, das ist ja ein richtiges Melodieinstrument, das ist ja die Hook, das ist ja der halbe Song. So. Und das war natürlich, hatte den Effekt, dass ich dann auch früher von meinem Basslehrer mir habe auch Sachen einfach dann raushören lassen, als ich selber noch nicht richtig hinbekommen habe und selber später natürlich dann ständig irgendwelche Basslines mit Kumpels im Proberaum, hier spiel mal den Beat und ich habe dann die Basslines darüber gezockt. Klar, das hat einen sehr großen Anteil und es ist auch bis heute, wäre gelungen, das nicht zu sagen, es ist keine... Ich suche mir das ja nicht aus, dass ich nicht viel Hip-Hop spiele. Ich habe es immer mal wieder gemacht, auch auf hohem Level und hatte immer den Spaß meines Lebens, so ehrlich bin ich. Also es ist schon schwer, das zu toppen. Also ich habe ja eine Tour zum Beispiel mit Bushido gespielt, da erinnere ich mich noch, da bin ich über Nacht reingerutscht, habe über Nacht das ganze Programm gelernt, stand in Wien auf der Bühne, der Vorhang fällt runter und ich hau das erste Mal in meinen Bass und dachte so, ist das geil. Weil also natürlich ist die Anlage dann noch anders eingestellt. Ne? Das zieht dir so die Hosen aus und das war einfach nur geil.
Ja.
Und das hat tierischen Bock gebracht, völlig egal, worüber da vorne die Dudes erstmal reden und wie gut sie das machen oder so. Aber es also, wäre gelogen, Hip-Hop, sobald ich nach Hip-Hop gefragt werde, denke ich immer so, geil, endlich.
Es ist so ein bisschen die Schnittmenge, gerade in der Zeit, da muss man mal ein bisschen sortieren, wann du Musiker geworden bist. Du bist ja dein ganzes Leben Musiker gewesen, glaube ich, ne?
Oder mehr oder so? Weniger, ja, genau.
Genau, das heißt...
Also ich würde sagen, ich glaube, das erste Mal wurde mir ein Bass in die Hand gerückt, da sollte ich eigentlich Keyboard spielen in einer Band und dann war das Keyboard kaputt, die Bassistin hatte keinen Bock mehr, hier nimm mal den Bass, mach mal. Das war 95, 96, sowas in die Richtung.
Und da hast du das erste Mal so bum, 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 bum.
Genau. Ja, das war wirklich so, hier, nimmer und dann, was mach ich jetzt, drück mal da drauf und jetzt zupf mal da dran und dann, mein Vater, der Schlagzeuger ist, fand natürlich sofort, dachte sich, geil, ich züchte mir jetzt meinen eigenen Bassisten ran, weil ja die Connection sehr eng ist.
Aha.
Nach 2 Wochen hatte ich Unterricht und dann ging es ab, so. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen Basslehrer auch ständig, ich weiß noch, ich glaube, es war für ihn auch neu, weil natürlich, es gibt ganz viele Schüler, die machen Unterricht, weil sie müssen. Die bringen eh nichts mit. Dann wollen natürlich viele irgendwie gleich so Rocksachen und ich kam dann irgendwie so mit TQ Westside. Wie geht denn die Basslinien? Er so jetzt, Und ich so, ja, finde ich geil. Und ist da immer das Gleiche? Und ich so, ja, finde ich geil. Ich möchte gerne 3 Minuten lang immer das Gleiche spielen. So, das finde ich super. Und das war ja Mitte 90er und ich würde dann sagen, ich hatte dann eine Band in West-Berlin, Superdruck hieß die, es waren auch so 3 Rapper, es war überhaupt nicht ernst zu nehmen, aber das war zum Beispiel, weiß nicht, das war auch ein anderer Style, ne? Das ist, kommst du im Proberaum, ich habe, glaube ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, mit 27 das erste Mal an irgendeiner Tüte gezogen, aber die Dudes haben sich da halt, wahrscheinlich war ich vorher schon ein paar Mal passiv bekifft, weil die Dudes haben halt geraucht ohne Ende und ich weiß nicht, es war so ein bisschen immer wie so ein kleiner Urlaub, da mittwochs zur Bandprobe zu gehen in irgendeinem besetzten Haus und dann haben wir da auch Konzerte gespielt und das hat einfach immer wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich erinnere mich, ein Konzert, da waren mehr Leute auf als vor der Bühne und trotzdem habe ich es halt total abgefeiert.
Ey, ich muss das mal für mich an einer Stelle noch ein bisschen durchsortieren, weil ich finde, Rap ist ganz interessant, also Rap-Pun. Wenn die eine Mucke gemacht haben. Ansonsten immer One DJ, One Mic. Irgendwann kriegt sie dann und dann wollen sie Musik machen und dann muss auch mal ein Schlagzeuger oder ein Bassist mit auf der Bühne stehen und sowas alles. Diese Effekt gibt es ja immer, dass man dann nochmal richtige Musik machen möchte und du auf der anderen Seite hast ja deine Karriere gemacht, die dich dann ja aber eher in den Pop-Rock gebracht hat. Ne?
Also, genau. Ja.
Wo du dann auch Schritte gemacht hast. Ich stelle ja sonst meinen Gästen auch immer die Frage, wo man beruflich dann mal mit Rap zu tun hatte. Bei dir ist, hast du es eben schon erzählt, offenkundig, dass es diese Schnittmengen dann gab. Ne?
Definitiv, ja.
Wie sind die entstanden? Also wie kommt man dann auf dich? Weil man wusste, das ist ein Hip-Hop-Dude oder weil du einfach zufällig in der Kartei unter C weit vorne standst oder so?
Ja, also tatsächlich irgendwie zweiteres, oder sagen wir mal so, bei uns läuft das ganz selten so, dass du die Leute, die dich anrufen, gar nicht kennst, ne? Sondern es lief halt so, ich hab in Berlin studiert und ein Schlagzeuger, Ketan, war halt Musical Director bei Bushido und hat mir es dann irgendwann erzählt und ich hatte noch nichts so Großes gespielt und meine so, ist ja geil, große Produktion, sag mal Bescheid, wenn ihr irgendjemand braucht, wenn mal jemand ausfällt, immer her damit. Dann kam erstmal eine Weile gar nichts. So, und dann irgendwann hieß es dann plötzlich, ja, der Bassist ist krank, morgen in Wien, hast du Zeit. So, und so lief das dann wirklich. Und er hat sich einfach daran erinnert, dass ich gesagt habe, ich habe da Bock drauf. Und das ist natürlich, ich habe da Bock drauf, ist schon eine sehr große Aussage. Vor allem, wenn du aus so einem Studiums-Jazz-Geklüngel kommst und so, da gibt es halt nicht so viele, die einfach sagen, ich habe da wirklich Bock drauf. Und ich hatte da auch wirklich Bock drauf. Und das ist Bushido tatsächlich so sehr aufgefallen, dass ich den Job dann auch einfach übernommen habe für den Rest der Tour. Das spielt dann auch eine Rolle. So, es spielt einfach eine Rolle, ob da hinten jemand steht, der das fühlt, auch wenn es nur Bushido ist, in Anführungsstrichen, oder halt das macht, weil es ein Job ist. Und bei mir hat er halt gemerkt, dass ich voll Bock habe, hab da rumgedanced direkt und dachte so, es ist ja, wie geil ist das denn? Und dann habe ich den Rest der Tour tatsächlich komplett zu Ende gespielt. Vorher hatte ich übrigens einmal Sido abgesagt, leider, ganz schweren Herzens. Da dachte ich, es wäre der schlimmste Fehler meines Lebens. Weil ich dann natürlich auf ein Konzert gegangen bin und das auch geil fand. So, also ich wollte das auch.
Aber hast du damit da schon dein Geld mit Musik verdient?
Ja, das genau. Also das war parallel zu Studienzeiten. Ich habe, glaube ich, angefangen, das erste Mal bezahlt, irgendwelche Covergigs zu machen mit 17, 18. Aber das ist natürlich übertrieben zu sagen, dass man dann davon leben kann. So, ja. Das dauert bei dem Job einfach ewig. Es sei denn, du bist der Riesenüberflieger, das war ich damals nicht. Sondern du musst halt einfach dieses Netzwerk erstmal aufbauen. Das kennst du ja, das dauert ja ewig, bis das eine Größe hat, dass du wirklich überall eine Relevanz hast.
Wie war das zu wissen, dass Rap dann auf einmal dein Beruf für einen gewissen, oder zu Anteilen dann mit Rap mitspielen dein Beruf war, so mit Rapmusik?
Ich fand's, das ist eine gute Frage, weil natürlich vor allem in dem Bushido-Zusammenhang lief das wirklich so, ich kam da rein und war dann plötzlich mit, also haben wir schon mal drüber gesprochen, zu viel erzähle ich natürlich nicht, aber ich war dann halt mit den Abu Chakas plötzlich auf dem Bus, so, ne, und habe mich mit Arafat über Weltreligion und weiß ich was unterhalten und fand auf der einen Seite das total geil und auf der anderen Seite war so, ach du Scheiße, das ist hier überhaupt nicht nur Show, so. Das hier läuft es ja wirklich so ein Stück weit so wie in den Texten. Und deswegen, ich sag mal so, es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich bin dann auch an dem einen Off-Date nach Hause nach Berlin, da habe ich noch in Berlin gewohnt, zu meiner Freundin. Wir haben uns erstmal hier den Film angeguckt, damit ich erstmal wusste, wer so wer ist. Das heißt, ich fand das total cool, natürlich eine große Produktion zu spielen, aber so ein bisschen, so ein kleines Ding, so, ei, 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 wo bin ich denn jetzt reingeraten? Ich lauch, so war schon so ein bisschen da. Aber das ist, wie es ja auch überall ist, wenn du zum Inner Circle gehört, ist ja eh alles cool. Und ich hatte halt, wäre auch jetzt, ich will das nicht malig reden, ich hatte echt teilweise die Zeit meines Lebens da, ne? Es hat einfach total Bock gebracht. Es gab auch Situationen, wo ich heute sage, das muss jetzt nicht nochmal sein, so. Und heute vor allem so politische Einstellungen und so ändern sich ja auch noch weiter. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich nicht wahnsinnigen Spaß dabei hatte. Also wirklich.
Trotzdem musstest du ja offensichtlich therapeutisch dann behandelt werden und hast dich ins Revolverheld-Camp begeben.
Ja, genau. Das war überhaupt meine Lieblingssituation, als ich bei Revolverheld dann meinten sie, ey, du komm doch jetzt mal mit auf ein Echo. So, ey, willst du mitmachen? Ja, ich komme mit auf ein Echo. Und dann laufen wir quer durchs Palais da, diese riesen Aftershow-Party, und plötzlich brüllt's aus einer Ecke so, ey, Chris! Und dann kommt halt so der halbe Abu-Chaka-Clan und umarmt mich und meint so, ey, was geht? Und als sie so weg sind, haben mich Revolverheld nur angeguckt und meinen so, was war das denn? Da war ich so, ja Jungs, überlegt euch mal gut, wie ihr mit mir umgeht, Freunde. Die Nummern habe ich alle.
Ja, sehr gut. Das ist quasi die Grundlage deiner langjährigen Revolverheld-Zugehörigkeit.
Genau. Alles Druck.
Bei der Backstage-Party gelegt. Genau. Das finde ich ganz hervorragend. Du hast jetzt ja Inside Out dann auch viel erlebt. Und bist dann ja aber auch Rap-Fan geblieben die ganze Zeit, ne?
Auf jeden Fall.
Hat sich verloren irgendwann? Also, weil du dann auch, hat sich irgendwann genervt? Hast du irgendwann gedacht, das ist hier...
Nein, ist überhaupt nicht.
Nee?
Nee, also ich hatte dann ja längere Zeit nichts mit Rap als Live-Musiker zu tun, aber hab's natürlich trotzdem gehört. Zum Party gehen ist übrigens Hip-Hop die Mucke, meiner Meinung nach. Also es kann auch mal ein bisschen Rock sein oder hier und da, aber also meine Partynächte drehen sich halt um 90er, 2000er Rap. So Hip-Hop, ja. Das ist es halt. Und es gibt auch nichts, was so eine Stimmung sonst macht, meiner Meinung nach. Und dann kam ich ja irgendwann bei Gerrit Disaster zum Beispiel wieder rein und habe dann auch gemerkt, es ist eben nicht nur die Musik, die ich spiele, sondern auch, wie die Fans drauf sind. Das ist alles ein anderer Vibe und das ist in ganz kleinem Rahmen schon so erfüllend und so intensiv, dieses ganze Hip-Hop-Ding. Also zum Beispiel bei Gerrit sind ja auch die Fans wirklich, die kommen ja danach und sagen, ey, danke, deinetwegen habe ich aufgehört zu trinken und so. Und das, du merkst halt, da ist mehr im Raum als einfach nur Leute, die so ein bisschen zu cooler Musik spufen, sondern die einfach richtig dabei sind. Deswegen, das wird mich nie verlieren. Ich werde auch immer hoffen, dass wieder jemand anruft und sagt, Bock auf eine Rap-Tour oder Hip-Hop-Tour oder whatever. Werde ich wahrscheinlich immer dabei sein.
Call him. 1-800.
Ja. Genau.
Hip-Hop. Bass.
Sagt Nico Bescheid, Nico sagt mir Bescheid.
Ja, genau. Rap hat ja schon so eine therapeutische Wirkung. Das ist auch bei ganz vielen Gästen eigentlich hier immer so der Fall. Also es gibt so und so, ne? Und ganz viele, wie die auch selber erklären können, wie das sie quasi durchs Leben gebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass bei dir das gar nicht unbedingt so der Fall ist. Aber ich finde es trotzdem spannend zu sehen, dass du das ja offensichtlich dann am eigenen Leib gespürt hast. So. Hast du denn aber dennoch irgendwie Motivation oder sonstige Skillsets aus deiner quasi Rap-Zeit oder aus dem Konsum, aus dem so ein bisschen Teil von dem Hip-Hop-Ding sein, für dich und deinen normalen Berufsweg mitgenommen? Weil ich liebe diese Situation, immer sagen zu können, keine Ahnung, Revolverheld hat auch deshalb so ein coolen Bassisten, weil der ganz schön Hip-Hop war und wir, also die Geschichte wird ja jetzt immer mehr, dass auch Revolverheld von innen hip-hopisiert ist. aber das geht vielleicht ein Tick zu weit, aber du weißt, was ich meine. Hast du auch irgendwie trotzdem so, auch so diese, neben der Energie, die du auf Bühnen bei Dritten erlebt hast, auch für dich selber so da was rausgezogen für den eigenen Weg?
Also einmal würde ich habe übrigens, das weißt du glaube ich auch, ne, 16 Jahre Baseball gespielt. So, ja. Und Amisport und Hip-Hop, das geht, also so ein, sozusagen so ein Game Day, es war einfach auch mit Hip-Hop verbunden. Da habe ich dann. Take me out to the ball game, genau.
Ja, das ist aber nicht Hip-Hop.
Nee, das ist überhaupt nicht Hip-Hop. Nein, aber wie hieß denn damals zum Beispiel dieser Baseball-Film, wo der kleine Pitcher zum Beispiel immer Biggie gehört hat, wenn er auf den Mount gegangen ist, und anders ging es nicht. Und wenn er den gehört hat, dann ging es immer total ab. Und natürlich waren wir auch so, ich habe da nicht irgendwie Avril Lavigne oder Meatloaf oder weiß ich was gehört, wenn ich zum Pitchen gegangen bin, sondern dann lief halt Hip-Hop. So, und das dementsprechend hat das auch früh so ein Motivationsding für mich gehabt. Und ich muss sagen, vor Konzerten spielt Hip-Hop keine große Rolle. so in der Kabine, in Anführungsstrichen, aber nach Konzerten. Also das ist sozusagen, man versucht sich ja, es wäre ja Quatsch, sich jetzt auf ein Revolverheld-Konzert mit, keine Ahnung, mit ganz viel Hip-Hop einzustimmen. Aber danach, wenn es geschafft ist und die Stimmung gut ist und einfach Bock auf Party, was ich ja gerade schon meinte, dann ist halt einfach Hip-Hop Go-To-Playlisten und da hatte ich auch ganz lange Zeit extra eine Playlist, die bei Revolverheld-Dingern dann danach lief. Und wenn Chris Hünicke das die Playlisten in die Hand kriegt, dann sowieso. Und das ist halt ganz cool. Und da, wie gesagt, da sind ja auch alle total offen für. Und ansonsten ist das alles so Hip-Hop. Witzigerweise habe ich mich da so ein bisschen, ich habe ja vorhin die Imke Salander-Folge nochmal gehört, das ist auch so mit Sport, alles was so Motivation und so einen richtigen Soundtrack so braucht, das ist immer Hip-Hop bei mir. Irgendwie.
Ja, ich mag's. Du, und, ja. Ich mag's. Ehrlicherweise haben wir ja auch so viel, das ist ja dann jetzt offenkundig, weil du bist ja schon eher innerer Zirkel hier, du gehörst ja zum Nico and Friends Ensemble, was ja auch daran liegt, weil wir unheimlich viele Schnittmengen haben, die auch genau darauf fußen. So, das ist halt auch relativ logisch.
Genau.
Du hast ja vorhin so ein paar Mal gesagt, dass immer wenn dich einer rap-technisch, also wenn bei Rap-Musik nochmal einen Bassist braucht, sollen sie sich melden und sowas alles.
Mhm.
Jetzt hast du ja einen musikalischen Weg gemacht und ich glaube, du kannst ganz zufrieden sein mit dem, wo du das hingebracht hast und mit
absolut,
wem du gespielt hast
absolut.
Und so. Ne? Hättest du dir gewünscht, dass da noch mehr Rap dabei gewesen wäre? Oder also hätte es noch mehr sein müssen oder ist vielleicht auch ganz gut, mal rein und raus zu hüpfen?
Ja, also ich glaube, ich bin sehr glücklich damit, dass es sehr divers ist, was ich mache. Also ich habe ja von Jazz, Funk, Rap, Pop, Rock alles gemacht irgendwie und auch in guten Mengen und auch alles auf hohem Niveau. Ich hätte mich nie über mehr Rap beschwert, aber zum Beispiel mache ich mit meinem Kollegen Felix auch die musikalische Leitung bei All Hands on Deck. Das ist hier in Hamburg so ein Festival. Und da war mein absolutes Überhighlight, zwei Roger Reckless-Nummern auf Band-Sachen zu übertragen. Und das wirklich, da hatte ich eine Gänsehaut. Das konnte ich auch nicht aufhören, den Leuten zu erzählen, wie geil das war. Und da habe ich natürlich für auch Acts gespielt, die alle dann kennen. Aber ich meine, so das war's. So das Roger Reckless-Ding, da hatte ich so Gänsehaut. Und dann mit der richtigen Message und dann so ein Typ, der so eine Energie vorne hat. Und da merkt, also sagen wir mal so, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind über jeden Rap-Song. Deswegen, es ist ja auch, es kommt ja noch, wird auch noch was kommen, bin ich mir sicher.
Ja, ich glaube auch. bin ich mir auch ehrlicherweise ziemlich sicher. Es ist ja, glaube ich, auch heute näher denn je, dadurch, dass Hip-Hop größer denn je geworden ist. Hast du auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hast musikalisch, also das ist dieses Handelsübliche, in den 30ern hörst du auf, Musik neu zu entdecken für dich, sondern man bleibt in den alten Sachen hängen. Hast du trotzdem diese Entwicklung dieser Gesamtszene, also von dem kleinen Szene-Ding von früher zu diesem riesen, epochalen, alles überdeckenden und Hip-Hop ist jetzt alles, inklusive ihr da in eurer Pop-Rock-Welt, bis jetzt mal die Füße stellt, weil Hip-Hop ist jetzt da. Das kriegst du alles mit?
Ja,
und nimmst alles wahr?
Klar. Auf jeden Fall. Also ich bleibe ja auch trotzdem Konsument. So,
ja.
Ne? Also ich bin zum Beispiel großer KIZ, SSIO-Fan. Das ist so genau mein Ding. Also Sachen, wo ich zumindest glaube rauszuhören, wie ernst die das meinen. und so lustige Kunstfiguren. Also da wirklich Riesenfan KIZ, würde ich sogar sagen, bin ich. Und da habe ich selbst dieses... hier mit Bong verkippt und alles, das Mixtape am Anfang gehört, das weiß auch nicht, wie, das ist mir durch Zufall zum Beispiel in die Hände geraten und da dachte ich so, das finde ich richtig geil, mit Riesenglied und was da alles für lustige Sachen drauf waren. Und
Rap
natürlich,
Deutschland,
natürlich,
Ketten, Segen, Massaker.
Genau, das war also ganz tolles Album, kann ich nur jedem empfehlen. Und wir kriegen das natürlich mit, also wie gesagt, weil ich auch selber weiterhin Konsument bleibe. Ich finde viele Sachen nicht mehr gut, bis hin zu besorgniserregend und auch musikalisch teilweise nicht spannend, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Was ich aber immer wieder interessant finde, ist, dass Sachen, die ich zum Beispiel auf Aufnahmen nicht so interessant finde, vor allem die Amis sind da natürlich einfach State of the Art, die gehen da mit einer krassen Band auf Tour und plötzlich kriegt das alles so eine unfassbar geile Energie, dass ich mir dann sogar das anhöre. So, weil einfach die, aber da geht es dann natürlich wieder, wie die Musik übertragen wird und dass es geile Musiker sind und ich finde, die Energie schaukelt sich dann, merkst du auch, zwischen Band und Rapper noch mal mehr hoch und so. Also auf Festivals zum Beispiel freue ich mich über jeden Hip-Hop-Act. Selbst jetzt gerade mit Zoe hatte ich Lollapalooza Stockholm gespielt, da war Post Malone und ich war erst so...
jetzt bin ich gespannt.
Ja, der kommt, was soll das? Der sieht ja völlig fertig aus, der kommt ganz alleine, kassiert wahrscheinlich eine Mio für seinen Abend und hat nicht mal einen DJ dabei, sondern nur gefühlt einen roten Becher mit ein bisschen Alkohol drin.
Der dann 20 Mal während des Auftritts gefüllt, neu gefüllt
genau,
wird und
genau.
Dem gereicht
dann war ein bisschen,
wird.
Ab und zu ein bisschen Feuerwerk. Vorher war noch Kid Leroy, der genau den gleichen Quatsch gemacht hat. Und jetzt kommt's. Ich bin trotzdem nach Hause gefahren und habe angefangen, Post Malone zu hören. Ja. Weil es hat mich irgendwie gekriegt. Der Typ...
Ich finde, da greife ich mal kurz ein. Ich habe die gleiche Show auf dem Roskilde gesehen.
Ach ja,
ganz
geil.
Ganz alleine mit einem... Und ich, also gut, ich bin auch Posty, ne? Also
ja,
der hat mit diesem Bierpongs-Album da und ich bringe immer, das ist Stony, glaube ich, die beiden, da bringe ich immer durcheinander. Aber der hat so viele Songs gemacht, halt lustigerweise, ich habe die Alben gar nicht so, aber ich habe mir eine Playlist gemacht, das ist eine reine Post Malone-Playlist.
Genau und, das gleiche habe ich nämlich auch.
Und der hat, der hat einfach motherfucking 20 Hits.
Genau, Hits.
Das hat er auf zwei Alben und drei Features gemacht. Der hat aber 20 Hits. Punkt.
Genau, und da kommt auch wieder meine Ignoranz ein bisschen ins Spiel, weil ich mich natürlich, obwohl du auch mir erzählt hast, ich glaube, ich hatte Post Malone sozusagen fast einer meiner ersten Berührungspunkte war irgendeine Story von dir. Ich glaube, du warst warst du da in Atlanta? Nee, irgendwo warst du in Amerika und hast, glaube ich, einen Auftritt von dem gefilmt. Da hast du, okay, interessant. Und plötzlich war der dann überall erfolgreichster Spotify-Künstler und dann war ich so, ach nee, und dieses Autotune-Gedöns so. Und dann muss ich halt erst in Stockholm auf so einem Festival stehen und mich über den Typen aufregen, um dann danach nach Hause zu gehen und zu sagen, scheiße, so, die Songs sind einfach geil, was soll's.
Und ich finde, der Typ ist einfach geil. Und ich finde auch der Auftritt, also es wird das wahrscheinlich auch in Stockholm, war es wahrscheinlich auch the best audience of all time. Aber es hat in Kopenhagen, hat er das so krass hingekriegt, diesen 100.000 Menschen auf dem Roskilde-Festival das Gefühl zu geben, dass sie gerade eine riesengroße Party feiern. Ja. Also ich war da auch wieder so und dachte mir, ja Mann, du bist der geilste Motherfucker. Ich habe den vor ein paar Jahren davor auf dem Sigit-Festival in Budapest erlebt mit ähnlichem Effekt. Da war halt, war ich im VIP und dann war so, kleine Tochter, Mama und Oma, alle zusammen haben dazu gesungen und so.
Okay.
Das war schon lustig. I'm not good at goodbyes.
Und das muss man ihm ja dann auch anrechnen, eben dieses, ohne viel zu machen, trotzdem zu überzeugen, das ist halt die große Kunst. Ne? Der Typ ist einfach so eine Kunstfigur. Ich meine, das Outfit und alles war so weird. Ich war die ganze Zeit, geht's dem gut? Fällt er gleich um? Genau, überall.
Face-Tattoos.
Dann so ein lustiges Hemd an irgendwie, was ich dann auch wieder cool fand. Irgendwie so eine spackige kurze Hose. Und irgendwann dachte ich so, okay, ja, scheiße. Die Songs sind halt einfach so. Das, und die bringt der rüber und der fühlt das trotzdem. Auch wenn er, glaube ich, total rotzevoll ist. Aber irgendwie habe ich ihm alles abgekauft.
Ich werd mir auf jeden Fall Posty anhören, wenn wir hier aufgehört haben aufzuzeichnen. Da bin ich dabei. Ganz interessant für mich ist noch Profimusiker.
Mhm.
In einer Popwelt in Deutschland, / ein kleines bisschen auch international, da bist du unterwegs. Ab und zu mal Besuche im Hip-Hop, wie du schon gesagt hast, die saß da auf Tour begleitet und da mit Bushido unterwegs gewesen, das schon in frühen Jahren. Das heißt, du hast da einige schon erlebt. Und jetzt ist ja Rap schon auch immer so das verhasste Schmuddelkind bis heute, glaube ich, in dieser Musikindustrie, weil es und gerade jetzt auch in der Art, wie es alles überdeckt und dann im Zweifel mit Musik, die den Ansprüchen eines wahren Musikers Schmerzen in seiner Seele verursachen.
Ja.
Hast du trotzdem über die Jahre mit deinem genauen Blick auf Hip-Hop auch irgendwie so Sachen gesehen und erlebt, von denen du denkst, ja man, das machen sie einfach richtig oder da muss man auch hingucken, auch wenn das alles Assis sind oder die sind zu Straße oder zu fertig oder zu bekifft oder zu schlechte Musiker oder aber trotzdem stehen sie auf 1 in den Charts. Also gibt es da irgendwas, was du als Profimusiker mitnimmst aus dieser crazy Welt Hip-Hop?
Ja, und zwar, das ist ganz viel, es geht eben nicht und davon musste ich mich auch freimachen sozusagen. Ich sag mal, Mitte 20 hätte ich das noch nicht gesagt. Es geht nicht um die Sachen, die du spielst, um die Noten, ob das schwer ist, ob das anspruchsvoll ist, ob das die Neuerfindung des Rades ist. Sondern, also zum Beispiel Sinchi von Disaster, den Produzenten kenne ich inzwischen auch besser so und dachte auch am Anfang so, lustiger Typ, so, aber konnte mir nicht vorstellen, wie das so funktioniert. Und wenn du den dann bei der Arbeit beobachtest, es geht alles so wahnsinnig nach Gefühl, Emotionen und wie es sich gerade anfühlt. Das kann dann ein Subbass sein, ein Ton, so, und den kloppen die da rein und feiern sich ab, als hätten sie die Bassline, nennen sie es dann auch oft, des Jahrhunderts geschrieben. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden und auch so ein bisschen arrogant. Klar, kam aus dem Jazzstudium irgendwie, da sind eh alle irgendwie ein bisschen weird, muss ich im Nachhinein dann sagen. So, und dieses, dass man sich so sehr auf seinen Bauch dann auch verlässt, das finde ich, haben Hip-Hopper und auch die Produzenten unglaublich gut verstanden. So, und das wiederum hat sich dann gefühlt auch ein bisschen in die Popwelt wieder rübergeholt. Also, dass Dinge auch einfach simpel sein konnten, solange der Vibe einfach total gestimmt hat. Also ich glaube, auch wenn es die Popwelt ungern zugibt, haben die sich viel beim Hip-Hop abgeguckt.
Ey, es ist ja heute so, und da bist du ja mittendrin und dann auch mit Revolverhand, mit einer Crew, die da in der direkten Konkurrenzsituation natürlich auch zu diesen Leuten steht.
Klar.
Plus in einer Musikindustriewelt, die gerade schon nach Corona auch, glaube ich, auch ein bisschen und die ganze Kunst ja so ein bisschen unterrepräsentiert ist in der Öffentlichkeit und damit insgesamt einen harten Kampf hat. So, glaubst du, dass dein Hip-Hop-Herz dir dabei hilft, als Musiker durch die Welt durchzukommen? Weil es noch dieses kleine bisschen mehr Zero to Hundred, wir dürfen nicht auf die Party, wir müssen kämpfen, Mentalität hat, wenn du Wu-Tang noch hörst, wenn du im Revolverheld-Bus sitzt oder so?
Also, ich glaube, ich glaube schon, weil das, ich habe das Wort Soundtrack vorhin benutzt, ne?
Ja.
Und ich finde, dass so in solchen Zeiten, ich erinnere mich witzigerweise gerade an ein Zitat aus der anderen Folge, wo du meinst, du hörst irgendeinen Künstler und ziehst dir eine Kapuze auf und läufst dann durch die Straße und dann sprich, werd bloß nicht angesprochen und so. So dieses Gefühl ab und zu, wenn man mal auch mal einen schlechten Tag hat und sowas, da finde ich, hilft sowas schon. Also da höre ich dann eben auch nicht Avril Lavigne oder weiß ich, irgendein Country-Quatsch oder irgendwelche Popmusik, sondern will man halt auch Leute hören, die auch sauer sind. Und das ist dann halt entweder wirklich harter Rock oder eben geiler Hip-Hop, finde ich zumindest.
Ja,
so.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall. Also es ist eben, das ist glaube ich das, wo ich meinte, das ist nicht, wenn ich jetzt einfach so Musik höre, dann mache ich das selten an. Das ist eher eine Musik, um Emotionen zu unterstützen, und dementsprechend ist es immer was hilft, auf gewisse Art und Weise. Ob es nun eben massiv positiv besoffen feiern ist oder eben, dass man auch einfach mal Bock hat, eben keine gute Laune um die Ohren gepfeffert zu kriegen oder keine schönen, warmen Klänge und weiß ich was alles.
Ich frage gerne gestern nach einem Fanmoment. Jetzt hast du beruflich damit zu tun, das wird vielleicht ein kleines bisschen schwieriger. Ist so ein Roger Reckless auf dem Hands on Deck, ist das dein Hip-Hop-Fanmoment gewesen? Oder gibt es da noch einen anderen, den du noch größer machen willst, weil du vielleicht, bei mir wäre es ja Jay-Z getroffen hättest oder so?
Nee, ich überlege gerade, ob ich mal irgendein... Nee, Roger Reckless war in dem Falle, also es kann ich auch wirklich so... Ich meine, da huschen an dem Abend 25 Künstler an mir vorbei.
Ja.
Und Roger Reckless ist der, dem ich geschrieben habe, wie geil es war.
Das ist auch
so
ein Statement, ey.
Und Roger, ja, genau. Ja, und Roger Reckless hat dann eben auch zurückgeschrieben, ey, Diggi, es war so geil und wo kriegen wir die Spuren her und wir müssen das unbedingt rausbringen. Und ich so, Kacke, hat keiner aufgenommen.
Krass.
Aber mal gucken, also der wird ja hoffentlich auch nicht das letzte Mal da gewesen sein. Aber dementsprechend, ich weiß noch, dass, ich habe mal den Popkurs hier in Hamburg gemacht, 2003 war das, ist so ein Kontaktstudiengang. Und da betrat plötzlich Smudo den Raum. Und das war tatsächlich, so lange war das da noch nicht her, dass ich da irgendwie auf der Kinderkellerparty irgendwie zu der Mucke getanzt hat. Und das war schon so auch, krass, jetzt sitzt Smudo hier. Und dann habe ich noch irgendeine Frage gestellt und nehme meine Frage echt ernst so und redet mir wieder drüber. Das war auf jeden Fall auch ein kleiner Fanmoment, weil, also heute ist es natürlich relativ normal, sag ich mal, die Fettes Brot-Jungs zu treffen oder die Fantastisch Vier, aber damals waren das so die ersten Berührungen, da ich so dachte, geil, das mit der Szene hatte ich da gar nichts zu tun, da war ich gerade mal so am Kratzen an der Oberfläche der ganzen Pop-Szene, da Hip-Hop, hätte ich nicht gedacht, dass die dann einfach so vor einem stehen. Und klar, Bushido ist nun mal auch eine totale, kannte ich nur als Kunstfigur und plötzlich steht dann so ein Hühne bis zum Hals tätowiert. Ich komme aus so einer totalen Bubble, wo es sowas nicht gibt irgendwie. Meine Schule war auch so eine totale Insel und plötzlich steht dann halt so ein Typ vor dir. Es war jetzt nicht zwingend ein Fan-Moment, aber es war sehr beeindruckend. Weißt du, wie ich es meine? So,
ja, ja.
Plötzlich war so, krass, da kommt eine Welt auf mich zu, mit der habe ich bisher noch gar keine Überschneidung. Und ich habe mich dann da sehr gut zurechtgefunden und sehr viel Spaß gehabt, wie ich ja schon sagte.
Wenn es ein Fan-Moment gewesen wäre, hätte es jetzt ein Hals-Tattoo. Insofern ist es vielleicht ganz gut gewesen, dass du es nicht hattest.
Ja.
Ich möchte ein MySpace-Profil kurz nach updaten gemeinsam. Beziehungsstatus zu Rap-Musik. Wie würdest du den beschreiben?
wie nennt man denn das? Offene Beziehung.
Ja, sehr gut.
Eine offene Beziehung würde ich das nennen.
Ja, sehr gut. Und wir müssen hier 10er-Skala mäßig und ganz wichtig, es gibt keine halben Punkte. Auf einer 10er-Skala, würdest du selber sagen, wie viel Rap bist du?
Oh. 6.
Warum?
Weil, ja, obwohl ich vielleicht sogar eine 7. Nee, ich würde auf 7. Ich würde auf 7 hören. Naja, ich habe, wie viel Rap bin ich? Ich habe Ahnung in dem Metier. Ich kann mitreden. Ich finde das gut. Ich höre das, aber natürlich bin ich jetzt nicht so. Also ich bin jetzt in keiner Form aufgewachsen, dass das für mich irgendwie relevant gewesen wäre oder mich krass. Ich habe mich da nicht wirklich wiedergefunden, sagen wir es mal so. Weißt du, was ich meine? Also ich bin jetzt, keine Person, die in irgendeinem Text da gemeint ist. Ich komme aus behüteten Haushalt, für jetzt überhaupt nicht reiche Eltern oder irgendwas, aber es war immer so gut bürgerlich und wie gesagt, ich war auch aus so einem humanistischen Gymnasium, da war echt auch dann, wie du meintest, Hip-Hop war da auch so, ja, jetzt kommen die Kinder hier mit Hip-Hop an, was machen wir denn jetzt? Um Gottes Willen, jetzt erschießen die uns gleich alle, so nach dem Motto. Deswegen ist, ich bin zu behütet, um mir mehr als eine 7 zu geben. Aber ich trage Caps und ich finde viele Sachen, ich bin total Ami-sportaffin, was finde ich Hand in Hand geht. Merkt man immer wieder, wenn man auch irgendwie sich die Sachen ja auch im TV anguckt, da kommt es ja um Hip-Hop schönerweise auch nicht drum rum. Deswegen, eine 7 ist, glaube ich, gut.
Finde ich gut. Ich habe am Ende immer so ein bisschen so ein paar kleine Kategorien. Und eine davon ist, Leuten nochmal den Raum geben, nochmal ein paar Namen zu nennen, die sie nochmal nennen wollen. Künstler. Ich sage immer so 3 Künstler, kann auch reicht nur 1 oder 2. Die vielleicht noch ganz relevant sind. Man kann es so umbauen in entweder du musst noch ein paar Namen nennen von Künstlern, die du gerne erwähnt haben möchtest, oder die 3 Künstler, die du für den Rest deines Lebens immer hören wollen würdest, außer Rapmusik. Was ist dir lieber?
Ich könnte es für mich unangenehm machen und sozusagen, es gibt nämlich eine Hip-Hop-Band, die ich noch gar nicht erwähnt habe, wo ich wirklich früher mir Alben gekauft habe. Und es wäre gemein, nicht dazu zu stehen, dass ich das mal richtig, richtig, richtig geil fand. Das ist das Rödelheim-Hartreim-Projekt, falls du das noch kennst.
Inwiefern unangenehm? Du kannst doch ganz klar Team Rödelheim sein. Frag mal Moses.
Naja, wenn ich den frage, klar. Aber ja. Der hat ja sogar Stefan Raab, glaube ich, auf die Mütze gehauen, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist auch
also
ein
das
Grund,
fand
was
ich,
die Karriere so ein bisschen eingedämmt hat, würde ich sagen.
Ja, voll. Also das fand ich früher richtig, das hat mich früher total gekriegt. Bin ich ganz, konnte ich richtig auswendig, musste ich sogar mal, hat mich eine Hip-Hop-Band mal gezwungen, auf der Bühne live zu performen. Deswegen, die müsste ich auf jeden Fall nennen, wenn es jetzt sozusagen um mich geht.
Mhm. Dann ist es nicht hart, ist es nicht das Projekt.
Genauso sieht es nämlich aus. So Sachen, sag ich mal, die mir über den Weg gelaufen sind und dann irgendwie ein Stück weit auch meine Auffassung dazu verändert haben. The Streets fand ich auch richtig geil. Mhm. Das war dann eher in der Mitte.
Dry Your Eyes, May.
Genau, das war nämlich musikalisch auch sehr interessant, so mit diesen wobbly Beats und sowas alles. Das war geil, also wirklich geiles Zeug. Auch und teilweise auch einfach gar nicht geil, aber die Hits waren geil, 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 finde ich.
Ja.
Und dann muss ich ehrlich sein, ich glaube, Disaster würde ich dann wahrscheinlich auch noch reinnehmen, weil das hat mich schon auch wieder so richtig aufleben lassen. Vor allem in der ganzen, wir haben uns schon öfter drüber unterhalten, ich bin nicht jemand, der so leicht drüber hinweggucken kann, dass viele Sachen im Deutschrap meiner Meinung nach gar nicht okay sind. Und dann kommt ein Desaster um die Ecke und baut das Ding wirklich immer weiter stetig auf und hat dabei noch eine meiner Meinung nach echt sehr gute Message. So. Und das hat mir so ein bisschen den Glauben in den Deutschrap so zurückgegeben. Und dann habe ich auch angefangen zu suchen und auch gefunden, dass es einfach mehrere Leute gibt, die irgendwie cooles Zeug, eben auch durch Gerrit, die cooles Zeug rappen können und trotzdem da im Hip-Hop machen.
Ja. Punkt.
Punkt. Mic drop.
2 kleine Sachen noch. Real Talk. Unsere kleine Rubrik. Unser großartiger Freund des Hauses und Grafiker Name Original zeichnet aus jedem Gast einen Charakter. Auch du hast jetzt einen gekriegt. Wenn du das jetzt hier hörst, hast du ihn noch nicht. Wenn du die Folge siehst und sie rausgekommen ist, siehst du dein Cover. Das macht er hier aus unserem Gespräch. Ich gebe ihm trotzdem immer noch mein Entweder-Oder-Spielchen am Ende mit ran, auch wenn er sagt, er braucht das gar nicht, mach's trotzdem. Bist du Deutschrap oder international?
International.
Bist du Gangster oder Conscious?
Conscious.
Bist du Party oder Kapuze hoch?
Party.
Bist du Classic oder New Shit?
Classic.
Und Mainstream oder Underground?
Mainstream, bin ich ehrlich.
Und ich bleibe auch in der 5. Staffel der festen Überzeugung, dass das hier maßgeblichen Einfluss auf den Charakter hat, der hier gezeichnet wurde.
Stark.
Wir beenden das Ganze mit 3 Songs für unsere Playlist.
More Money, More Problems.
I don't know what they want me, but no money.
Genau, einmal das. Dann DJ Tomilla featuring Afrop.
Get up.
Genau, Get Up. Und jetzt muss ich, ja, und dann ist es, und dann ist es Empire State of Mine.
Oh, jetzt fange ich an zu singen. New York!
Ja, genau, das wollte ich eigentlich nur. Ich habe überlegt, wo du möglichst hoch singen musst. Ja. Nee, aber das würde ich sagen, sind drei der Songs, die ich mein Leben lang geil fand.
Fun Fact zu Empire State of Mind. Ich habe mal in einer Karaoke-Bar da, wie Thai-Oase. Nachts um
und
eins.
Welchen Part hast du gemacht?
Ja, ich war Jay-Z. Yeah,
ach so, okay.
That Brooklyn, now I'm down in Tribeca. Right I next to the railroad, but I'll be hot forever. Und dann hat es auch langsam aufgehört mit meinen Texten.
Ist das
und
nicht auch I made the Yankee Hat more famous than Yankee
than the Yankees can? Yes, yeah. Man.
Das ist so ein harter Diss.
Ja. Diss? Wieso Diss? Ich bin das.
Ist nee, so. Egal, aber ich weiß, ja, aber es ist genau, es ist so. Und wir sprechen immer noch. Und wir sprechen nämlich da trotzdem vom Rekordmeister mit Abstand. Und trotzdem ja. ist es genauso, wie es ist.
Und es ist Mic Drop. Fun Fact, dabei ja. Übrigens auch die Yankees, ich war jetzt dieses, oh, das klingt immer alles so arrogant, Alter. Ich war schon zweimal bei den Yankees dieses Jahr.
Dieses Jahr? Wow. Ja. Okay.
Und beim zweiten Spiel war auf einmal ein riesengroßer Commercial über die Yankees und es ging um irgendein Format oder so.
Mhm.
Und weißt du, wer es gemacht hat? Method Man.
Wirklich?
Ja. Dann war da auf einmal Method Man und war im Yankees und hat das Stadion angebrüllt.
Das ist genau das, was ich meine. Das geht so Hand in Hand, das ist so geil.
Ja.
Der Sport und geile Musik Hand in Hand.
Fieber, Basketball, Europameisterschaft, liebe Grüße an die Veranstalter und an den DJ. Das ist alles, ich mein's immer nicht böse, aber Leute.
Aber eigentlich schon. Falls so, Empire State of Mind schon drauf ist, übrigens nehme ich I Got Five on It.
Okay.
Aber...
I got five und wusste auch niemand, worum es geht. Ne, haben immer gedacht, high five.
Nee, hätte ich auch, ja, wie gesagt, ich habe mit 27 oder so.
Mit 27 hast du es dann verstanden.
Da habe ich, ach, das meinten die. Jetzt verstehe ich auch, warum die so husten in dem Remix. Ja, okay.
Genau. Ja. Und mit dieser Hausaufgabe lassen wir euch jetzt alleine, um herauszufinden, wofür I got five on it steht. Das war Chris Rodriguez, unter anderem quasi eins der Herzstücke von Revolverheld und damit prädestiniert.
Das
ein Gast hier gesagt. Zu sein.
Bye. Dankeschön. Das hat Bye. Spaß gemacht. Ich gehe jetzt Hip-Hop hören.
Mach mal. Und das war's. Was ist Rap für dich? Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.